Es folgt ein kleiner Werbeblock. Hi, ich bin's Johanna von Funkdisziplin. Du hast dich schon immer fürs Fliegen interessiert und träumst davon, Pilot oder Pilotin zu werden? Dann haben wir was für dich. Bewirb dich jetzt für unser Pilotprojekt und starte nach deinem Studium im gehobenen Dienst in den Flugdienst der Bundespolizei. Mehr Infos findest du wie immer auf kommzurbundespolizei.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Und örtlich haben wir uns immer noch nicht verändert. Wir sind weiterhin im geheimen Podcaststudio 2.0 im dritten Obergeschoss. Und genauer genommen haben wir heute keine neue Folge, die wir aufnehmen, sondern es ist eine Fortsetzung unserer ersten Folge mit Andreas vom Auswahldienst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er mich verfolgt. Ich habe es euch ja in unseren ersten Folgen gesagt. Er war mal das erste Gesicht, auf das ich bei der Bundespolizei gestoßen wurde. Und wir müssen schon sagen, er hat das so gut gemacht in der ersten Folge. Deswegen haben wir ihn einfach nochmal heute eingeladen. Mit mir im Studio sind außerdem noch der Simon.
Hallo.
Und die Susanne.
Hallo.
Ja, Andreas, ich hoffe, die Anreise war gut für dich. Vielleicht kannst du dich trotzdem nochmal vorstellen, sollten einige Zuhörerinnen und Zuhörer die erste Folge mit dir nicht gehört haben. Und da gleich der Hinweis, falls ihr es nicht getan habt, holt es unbedingt nach, denn ihr bekommt sehr, sehr nützliche Tipps für das Auswahlverfahren, sowohl für den mittleren als auch für den gehobenen Dienst.
Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die erneute Einladung. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. War eine tolle Erfahrung beim ersten Mal, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, zu meiner Person, ich bin immer noch Leiter des Auswahldienstes in Eschwege, bin ein halbes Jahrhundert fast alt, also auch da hat sich nicht viel dran geändert. Ich bin nach wie vor gerne bei meiner Tätigkeit, mir macht Spaß und ich bin gespannt auf eure Fragen, wie man die letztendlich dann das eine oder andere vielleicht auch noch an Anekdoten da heute mit reinpacken.
So wie ja, sind wir gespannt drauf.
Ja. Mal gucken.
Also was natürlich ganz, ganz oft über die sozialen Netzwerke an uns herangetragen wird, ist, bei diesem Interview, das soll ja heute unser Schwerpunktthema sein, du sagst also das Bewerbergespräch, ja, was auch ein Großteil auch der, sag mal, der Punkte ausmacht, die man da holen kann im Auswahlverfahren, ist richtig, oder?
Ja, also das Interview, das ist letztendlich das, was am meisten wiegt und darüber entscheidet, habe ich den formalen Teil geschafft? Es gibt ja noch den polizeilichen Dienst, diese Untersuchung, das darf man ja nicht außer Acht lassen, aber habe ich zumindest die Voraussetzungen dafür? Und habe das Auswahlverfahren letztendlich bestanden und da ist in der Tat das Interview das, was am meisten Punkte zählt. Also selbst bei einem schwächeren Diktat, was vielleicht gerade so gereicht hat und auch einen Sporttest, der gerade so an der Grenze war, das interessiert nicht. Wenn ich jetzt ein gutes Interview mache, dann bin ich entsprechend oder habe ich gute Chancen, dann auch eingestellt zu werden.
Ja, und da haben wir ganz, ganz viele Fragen, die uns geschickt werden, eben wie man sich natürlich am besten darauf vorbereiten kann, was passiert, wenn man wenn man nicht weiß, wer das Staatsoberhaupt von Deutschland ist, ob man dann gleich rausfliegt, und vor allen Dingen, was man anzieht. Das ist immer wieder ein Thema. Erzähl doch mal vielleicht ganz am Anfang so ein paar Anekdoten. Was sind denn so die größten Fashion-Fails, die dir so in den letzten Jahren so über den Weg gelaufen sind?
Ja, ich hatte eben, ja, auch vor meiner Tätigkeit als Leiter im Auswahldienst war ich schon in Lübeck bei Assessment-Sendern, wo eben auch diese Interviews dann im gehobenen Dienst stattfinden. Und da hatte ich mal die Begebenheit, dass an einem heißen Sommertag, Temperaturen über 30 Grad, jemanden in Flipflops und Bermuda-Shorts zum Bewerbergespräch kam.
Direkt vom Timmendorfer Strand.
Ja. Ja. Also das war so ein Highlight, das, was sich bei mir eingeprägt hat. Da habe ich dann auch gesagt, Junge, also du bist hier bei einem Bewerbergespräch, unabhängig davon, wer dein zukünftiger Arbeitgeber ist, aber so tritt man nicht auf, so lässig. Also ich sag mal, wenn er sich bei einer Surfschule beworben hätte, okay.
Ja.
Aber er möchte Polizist werden. Und man sollte vielleicht da auch mal ein bisschen auf die Eltern vielleicht hören, sich ein paar Tipps holen. Wie sieht man vielleicht den Polizisten? Und einen Polizisten in Surferkleidung ist vielleicht nicht ganz so passend.
Mhm.
Aber da gibt's so, weil du gesagt hast, Es ist ja natürlich immer eine persönliche Sache, wie steht man auch zum modischen Schnickschnacks oder sowas, zerrissene Jeans oder sowas oder Halsketten, Ohrringe oder sonst was. Ich sage da immer, man weiß ja nie, wer in der Kommission vorhin sitzt. Das sind alles Menschen, wie du und ich auch. Das sind auch alles Väter, Mütter, die in den Kommissionen sitzen. Aber ich persönlich würde als Bewerberin oder Bewerber, und das sage ich auch immer allen, keinen Angriffspunkt bieten. Das heißt, warum sollte ich denn an dem Tag, auch wenn es mir toll gefällt, eine zerrissene Jeans anziehen? Warum? Warum ziehe ich nicht eine normale Jeans an? Warum ziehe ich an dem Tag meine Lieblingsturnschuhe an, die ein paar Löcher haben, die ausgebeult sind, dreckig sind? Warum? Warum ziehe ich nicht einfach ein paar normale Halbschuhe an? Es ist ja ein Bewerbungsspiel. Ich gebe ja auch meine Visitenkarte ab von mir selber. Ja, und da kommen, da sind manchmal wirklich die tollsten Sachen, wo da Mädels meinen, sie müssten mit einer tollen Frisur, damit beeindrucken sie keinen von der Kommission. Ganz im Gegenteil. Wenn dann jemand ganz viel Haarspray drin hat und die Haare so richtig gestylt in verschiedene Himmelsrichtungen stehen, dann fragt man dann eben auch mal, würdest du so oder würden sie so als Polizistin auch ihren Streifendienst verrichten? Würden sie sich so möglicherweise den Einsatzhelm aufziehen? Hm. Ja, also da, ich bin da auch relativ direkt und da spreche ich die Leute auch immer an. Was ich auch immer empfehle, ist weiße Turnschuhe sind super toll, gefällt auch vielen Menschen auf der Welt, aber ich würde sie im Bewerbungsgespräch nicht mitnehmen, wenn nicht das erste Mittel oder die erste Wahl, weil an dem Tag des Bewerbungsgesprächs oder Interviews bin ich so aufgeregt, ich bleibe irgendwo an der Tür hängen und dann auf einmal habe ich einen dicken schwarzen Strich drüber und das sieht einfach blöd aus. Ja, und deswegen ziehe ich einfach, ich sage immer, dunkle Schuhe anziehen.
Jetzt haben wir natürlich viel auch in Richtung ja, unserer männlichen Bewerber. Du hast natürlich gesagt, auch bei den Frauen, ne, also die ganz krasse Turmfrisur sollte das jetzt auch nicht sein.
Ich muss gerade überlegen, was ist eine Turmfrisur?
Ja. Und vielleicht kannst du mal sagen, also klar, ne, die Herren einfach eine schöne Stoffhose, ein paar dunkle Halbschuhe, da kann man gar nichts falsch machen, vielleicht auch mal ein schönes Hemd. Man muss ja nicht im Konfirmationsanzug kommen. Das würdest du ja, denke ich mal, unterstreichen, oder?
Much, oder so ein Vollanzug mit Krawatte. Nein,
ich sage auch immer, ich gehe ja nicht in die Oper und ich brauche auch kein Ballkleid, also auch bei den Damen nicht oder bei den Mädels nicht. Aber wie du sagst, ein Hemd, manche ziehen noch einen Schlips an oder eine Krawatte oder eine Fliege. Okay, das muss es jetzt nicht unbedingt sein, also zu overdressed. Aber es sollte eben jetzt auch beispielsweise kein T-Shirt oder Pullover sein, wo irgendeine große Werbung draufsteht, ohne da jetzt einen Namen zu nennen, aber ihr kennt ja selber alle irgendwelche Aufdrucke, die da draufstehen, oder ganz krass, kenne ich von meiner früheren Zeit, dass dann irgendwelche Sprüche da draufstehen, ja, in welcher Form auch immer, und das sollte man eben vermeiden. Wie gesagt, keinen Angriffspunkt bieten, so dezent wie möglich, und selber seine Visitenkarte abgeben. Ich komme auch nicht in 3-Tage-Bad oder sowas. Ja? Wenn ich einen gepflegten Bad trage, dann ist das okay. Aber ich komme auch nicht mit einer zerlotterten Frisur, wo die Haare nicht gekämmt sind oder sowas. Ja? Also ich repräsentiere mich ja und das muss jedem auch bewusst sein. Je besser das aussieht, umso mehr macht das Sinn. Der erste Eindruck ist zwar immer noch abänderbar, aber der erste Eindruck, der bleibt.
Ja, und bei Frauen auch mal eine schöne Viskosehose.
Das wäre jetzt meine Frage.
Meine Frage an und Susanne. Eine Bluse oder Susanne, was würdest du sagen?
Was würdest du denn anziehen?
Ja, also ich finde, dass es auch eine ordentliche Jeans total geht. Also wenn sie nicht irgendwie so ausgewaschen ist oder so eine ganz normale schwarze oder auch eine blaue Jeans, eine Bluse dazu, dann ist man schon schick angezogen, ne? Aber ich habe auch Mädels im Vorstellungsgespräch gehabt, die hatten so ausgenudelte T-Shirts an und dann waren die noch so halb durchsichtig und also
ist auch wieder ein Statement und ist natürlich, wie du schon sagst, du hast glaube ich auch zweimal betont, einfach keinen Angriffspunkt bieten. Man kann das ja auch selber vermeiden, man muss an dem Tag kein modisches Statement setzen, sondern einfach so ein Casual-Business-Outfit, sagt man ja heute, ne? So in die Richtung.
Man soll sich auch wohlfühlen, soll sich nicht verkleiden, und aber dem Anlass entsprechend kann man sich schon mal.
Aber dann ziehe ich eben auch meine Kreolen an, hast du ja auch, oder einen Ohrstecker und hab nicht meinen Einhorn-Ohrringe an. Ja, es ist eben so. Also
ja, genau, da gebe ich dir recht. Also Ja. Ich auch.
Aber da schon drauf ist doch jetzt, ja, sagt natürlich wieder jemand, das ist so mein individualistisches Statement. Aber es ist halt auch wieder ein Statement, oder?
Ja.
Und ihr sprecht halt dann auch, wenn sowas passiert, dann sprecht der Bewerberin, Bewerber auch mal drauf an.
Ja, natürlich.
Okay.
Ja. Es kann ja auch, gibt auch welche, die sehr viel Make-up auftragen. Dafür ist im Einsatz keine Zeit, dass ich dann noch sage, okay, jetzt geht's raus. Wir haben am Gleis 7 irgendwo am Bahnhof, haben wir jetzt einen Einsatz geschehen. Ja, jetzt muss ich erstmal mein Gesicht pudern.
Einmal das pudern, bitte.
Ja, auch nicht. Ja, also wir können ja mal chronologisch so vorgehen. Der Bewerber steht jetzt vor der Tür. Ihr sagt, ihr geht es los, kommen Sie herein. So, und dann steht der Bewerber, kommt rein zur Tür und sieht dann die Kommission. Ja. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie ist denn meistens so eine Kommission zusammengesetzt? Wer sitzt da?
Ja, also in dem Fall oder in den meisten Fällen würde es so sein, dass drei Männlein oder Weiblein vor ihm sitzen. Man versucht immer paritätisch, also gleich, diese Kommission zu besetzen, dass also ein Mann und eine Frau drin ist. Also es wird ein Vorsitzender sein, das ist ein Beamter aus dem gehobenen Dienst, das könnte jetzt ich sein. Und dann noch Beisitzer in der Kommission, die können aus dem gehobenen oder aus dem mittleren Dienst sein. Ja. Und die sitzen da in dem repräsentativen Dienstanzug oder im repräsentativen Anzug, dieser bessere Dienstanzug, den die Bundespolizei trägt, weil wir eben auch der Sache gerecht werden wollen, dass es eben ein besonderes Gespräch ist, also auch für uns.
Und es geht ja um die berufliche Zukunft, genau. Eigentlich um eine Lebensentscheidung, die richtig. Da auch gefällt werden wird.
Und vor allen Dingen, also wir erwarten, dass die Bewerberinnen und Bewerber ordentlich gekleidet sind, also muss man es ja auch von uns erwarten.
Mhm. Ja. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge mal irgendwas mit Empathie angesprochen. Die ist jetzt natürlich hier viel, viel wichtiger. Also man muss sich immer in die Lage hineinversetzen. Wir haben ja teilweise ganz junge Menschen, die 15 noch sind. Also da sage ich mir immer, wie war ich, als ich 15 war? Und da war ich damals auch bestimmt hypernervös. Gerade wenn ich dann vor fremden Leuten da sitze, die vielleicht noch ein bisschen grimmig gucken oder so einen etwas grimmigeren Gesichtsausdruck haben, der vielleicht falsch gedeutet wird oder sowas. Ich muss immer da sehr empathisch sein, denke ich. Und ich versuche den Bewerberinnen und Bewerbern, wenn die dann bei uns sind, erstmal so ein bisschen die Angst zu nehmen. Das heißt, ich stelle in aller Regel erstmal die Kommission vor, mit wem haben sie es heute zu tun, wer stellt welche Fragen, wie lange dauert das Gespräch ungefähr. Und dann frage ich die Bewerberinnen und Bewerber, dass sie erstmal selber zu sich was sagen. Das kann ich natürlich auch aus der Akte entnehmen. Ich habe ja die Bewerberakte vor mir liegen. Ich könnte auch fragen, wie heißen sie, bräuchte ich nicht zu machen, steht ja da der Name. Aber es geht darum, dass die jungen Leute, dass sie sich erstmal freisprechen, so ein bisschen die Nervosität verlieren. Ich betone auch immer, bei den Interviews, es ist nicht schlimm, wenn ich mal was nichts weiß. Dann soll man so ehrlich sein und mir ist es lieber, dann sagt einer, das kann ich nicht beantworten, wie das jemand versucht, da rumzueiern und irgendwas zu erfinden und so zu tun, als ob er davon Ahnung hätte, aber es wird entlarvt. Dann lieber so ehrlich sein und sagen, kann ich nicht beantworten. Das soll natürlich nicht dauerhaft passieren.
Man muss immer irgendwas anbieten.
Genau. Ne? Du hast eben die Frage gestellt, das Staatsoberhaupt, wer ist das Staatsoberhaupt? Natürlich sollte man das kennen. Natürlich. Aber jetzt zu sagen, weil jemand jetzt nicht auf den Namen kommt, weil er vielleicht nervös ist oder sowas, und dann zu sagen, du kannst kein Bundespolizist werden, das wäre, dann würde derjenige, der in dieser Kommission drin sitzt, einen falschen Job machen.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, als Grundlage für dieses Auswahlgespräch, weil das viele halten sich ja auch so an diesem allgemeinen Wissen fest, aber dieses Gespräch wird ja nicht nur nach dem allgemeinen Wissen bewertet, das ist so ein Punkt, aber die Kommissionsmitglieder haben so eine Art ja, Punktesystem, Punkteliste vor sich liegen mit verschiedenen Überschriften und dazu gehört zum Beispiel das ein Punkt, das äußere Erscheinungsbild. Also man fällt nicht durch, weil man eben vielleicht doch sich im Kleiderschrank falsch entschieden hat, aber es ist halt ein Aspekt, der bewertet wird. Allgemeinwissen ist ein Aspekt, der bewertet wird, aber es gibt eben noch mehr. Berufsmotivation ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ne, der bewertet wird. Also und die Summe ergibt ja dann, sag ich mal, das Ergebnis. Und deswegen finde ich auch, wenn man mal was nicht weiß, ist kein Weltuntergang, man kann ja immer noch auf anderen Bereichen punkten.
Mhm. Und die Frage ist jetzt, ne, das ist jetzt ich bin jetzt der letzte Bewerber an dem Tag oder gerade zur Mittagspause, vielleicht kurz vor der Mittagspause der. Habt ihr da, kriegt ihr da einen Zettel rein oder habt ihr da eine Quote? Oh, heute müssen wir aber 15 durchfallen lassen. Also ist wie läuft das? Also es kann ja nicht jeder Bundespolizist werden, sondern es muss ja auch irgendwie klar sein, dass auch natürlich da Leute durchfallen. Hat jeder, also eigentlich müsste doch jeder die gleiche Chance haben, auch an diesem Tag. Da kann das sein, wenn 30 an dem Tag kommen, dass 30 genommen werden, oder?
Ja, also so viele kommen zwar nicht, zumindest nicht zu einer Kommission. In einer Kommission sind es bis zu 6 Bewerberinnen und Bewerber, die in so einem Interview an einem Tag da sind. Aber wenn man mehrere Kommissionen hat, kommt natürlich auch eine größere Zahl zustande, klar. Aber da hat jeder, aber wirklich jeder, hat die gleichen Chancen, egal ob der oder die morgens die erste ist oder der erste oder nachmittags der oder die letzte. Jeder hat die gleiche Chance und dass man dafür Sorge hat, jetzt bin ich als letztes dran, die Kommission, die haben heute schon 4 durchkommen lassen und einen müssen sie ja durchfinden, das stimmt nicht. Es gibt weder eine Quote, am liebsten ist es, es schaffen alle. Ja? Die Erfahrung zeigt natürlich, dass es eben nicht jeder schafft, deswegen ist es ja auch ein Auswahlverfahren. Und ich sage auch immer, wenn wir dann das Feedback geben, jeder bekommt auch ein Feedback und wir sagen auch jedem, woran es gelegen hat, um der oder demjenigen auch eine Chance zu geben, wenn man sich nochmal dafür entscheidet, dass man an seinen eigenen Schwächen auch arbeiten kann. Mhm. Und das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig, dass man diese Transparenz auch schafft, dass man den Leuten sagt, woran hat es denn überhaupt gelegen?
Und ja, woran hat es denn gelegen? Was sind denn so, wo du sagst, das sind immer wieder Dinge, wo du sagst, die wären echt vermeidbar gewesen im Interview, diese Fehler zu machen oder darauf hätte man sich doch eigentlich auch egal, ob man sich bei Bundespolizei bewirbt oder bei einem Autobauer oder was auch immer, darauf muss man sich doch immer vorbereiten, wenn man in so ein Gespräch geht. Was würdest du da sagen?
Ja, ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass wir die jungen Leute einweisen auf das, was sie im Interview erwartet. Und ein Punkt ist unter anderem, dass ich Ihnen sage, Sie sehen hier überall bei unserem Lehrsaal Plakate. Und das sind die verschiedenen Aufgaben der Bundespolizei. Und bitte tun Sie sich den Gefallen, informieren Sie sich, was ein Bundespolizist macht. Sie werden bestimmt die Frage gestellt bekommen, was macht die Bundespolizei? Oder wo möchten Sie später mal Ihren Dienst verrichten? Und wenn dann jemand sagt, er möchte am Bahnhof in Dortmund Bahnpolizist werden, dann frage ich ihn, was macht denn ein Bahnpolizist? Welche Aufgaben verbinden Sie denn mit einem Bahnpolizisten? Was unterscheidet den vielleicht von dem Grenzpolizisten? Und da können sich alle davor im Vorfeld informieren. Auf der Internetseite kommt zu bundespolizei.de oder auch sonst habe ich viele Möglichkeiten, mich da im Internet zu informieren, was die Bundespolizei macht.
Man kann auch einfach mal den Podcast durchhören.
Oder den Jahresbericht runterladen. Oder also, den Jahresbericht wir haben den Podcast genügend, wir haben natürlich den Jahresbericht. Ist immer, ehe man sich alles auch da zusammen glauben muss von irgendwelchen Seiten, ladet euch das PDF vom Jahresbericht runter. Da habt ihr alles kompakt. Ja, es wird euch eigentlich wirklich vor die Nase gesetzt. Mhm. Und da kann man ja wohl, auch bevor man zu euch reinkommt, gibt es ja auch Wartezeiten. Ja, dann hat man eben noch, ich weiß nicht, ob das Handy dabei sein darf oder ob man das dann schriftlich, ob man sich den Jahresbericht dann einfach schriftlich mal ausdruckt oder so.
Ja, also in den Auswahlverfahren selber ist es nicht erlaubt, jegliche Art von mobilen Endgeräten dabei zu haben. Die müssen entsprechend im Zimmer gelassen werden oder im Auto oder wir haben auch Schließfächer bei uns in Eschwege.
Und Notizen sind auch nicht erlaubt bei euch, ne, drin? Man darf jetzt nicht so einen kleinen Handzettel mit dabei haben, wenn man zu euch reinkommt?
Nein, also wie so eine Art Spicker, nee, das ist nicht erlaubt.
Andreas, hattest du vielleicht auch schon mal den Fall, dass jemand komplett einen Blackout hatte und gar nicht mehr wusste eigentlich, wie sein Vorname ist. Also gibt es da Möglichkeiten, auch seitens der Kommission den Bewerber oder die Bewerberin so ein bisschen wieder auf den richtigen Pfad zu hieven? Also gibt es da Tipps, Tricks auch vielleicht für die jungen Leute, wie man sich in so einer Situation verhalten sollte?
Ja, so leicht, wie es sich anhört, man darf nicht den Kopf verlieren und auch nicht die Nerven. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man sich da irgendwo in so ein Fahrwasser begeben hat. Ich habe jetzt die Frage nicht beantwortet. Jetzt kriege ich die nächste Frage gestellt, bin aber gedanklich noch bei der Frage, die ich nicht beantwortet habe, weil ich doch irgendwo was dazu schon weiß, aber nicht richtig. Dann höre ich auf die nächste Frage gar nicht richtig zu. Und da kommt man vielleicht in so eine Spirale rein, wo man dann wirklich so einen Blackout bekommt. Und das muss man natürlich, oder ist natürlich schön, wenn man das als Kommission erkennt. Ob das immer funktioniert, das weiß ich nicht, aber wäre schön. Aber auch das ist jetzt kein Grund, wo man dann sagt, okay, deswegen kann man nicht Bundespolizist werden. Es kann jeder, das ist menschlich.
Ja, das habe ich auch schon in den Kommissionen gehabt. Wir haben dann auch, wenn die Kommission das merkt, man geht ja auch auf den Bewerber ein, dann sagt man so, okay, wir machen mal kurz einen Break, mal kurz tief durchatmen. Oder ich hatte es auch schon, eine Bewerberin, die hat dann wirklich alles vergessen. Dann haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an, gehen Sie nochmal raus aus dem Raum, zählen Sie mal bis 10, atmen mal tief durch, dann kommen wir nochmal rein und wir fangen einfach nochmal von vorne an. Also, weil, da gebe ich Andreas recht, wir wollen ja niemanden rausprüfen. Wir wollen feststellen, ob er für die Bundespolizei geeignet ist. Das ist ja das. Ne? Und deswegen sitzen wir nicht da und überlegen uns schon die gemeinsten Fragen, wie wir jemanden so richtig irgendwie da fertig machen können. Von daher reichen wir auch eine Hand, aber Stressstabilität ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt in unserem Beruf. Und das ist eben auch ein Zeichen von Stressstabilität, dass ich mich in so einem Auswahlverfahren bewähren kann und nicht den Kopf verliere.
Ja. Und wenn da jetzt einer, also Stressstabilität, Stichwort, wenn da jetzt einer groß auftritt, ja, also total eloquent ist und sagt, ja, das mache ich hier mit links, ne, ihr drei davon, ich habe den Job eigentlich schon in der Tasche, dann kann es auch mal sein, dass er auch den mal ein bisschen mehr vielleicht unter Druck setzt, oder? Dass er da mal ein bisschen mehr nachhakt.
Ja, also jedes Gespräch ist, läuft unterschiedlich. Es ist so, wie du gerade beschrieben hast. Also es gibt jemanden, der einen nervösen Eindruck macht, dem muss man eben vielleicht ein bisschen mehr helfen. Dann gibt es jemanden, der vielleicht etwas überheblicher rüberkommt. Dem muss man vielleicht auch mal seine Grenzen aufzeigen. Auch da geht es aber nicht darum, dann zu sagen, ja, jetzt habe ich dir auch eine Frage gestellt, die du nicht beantworten konntest. Da brauchen wir nichts vorzumachen. Wenn ich das will, dann kann ich jedem eine Frage stellen, die er nicht beantworten kann. Das würde mir genauso gehen, wenn mir jemand eine Frage stellt. Ich kann auch nicht alles beantworten. Das ist nun mal so. Aber dann geht es dann mehr darum, wie ist die Reaktion von demjenigen? Wie geht er damit um, dass er jetzt selber bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, mit der Frage nicht umgehen kann, nicht beantworten kann? Würde er dann pampig? Würde er dann frech? Oder merkt er dann selber von sich aus, okay, vielleicht muss ich mein eigenes Verhalten ein bisschen runterschrauben. Natürlich, dieses Gespräch, das ist nur eine Momentaufnahme. Wir reden von einer halben Stunde, vielleicht ein paar Minuten mal mehr. Und eine halbe Stunde kann niemals darüber entscheiden, was ist das jetzt für ein Mensch. Man kann nur eine Prognose stellen. Und ich sage auch jedem immer in dem Feedback, wir haben ihre Leistung hier bewertet, nicht sie als Mensch. Sie sind derselbe Mensch, wie sie vorher auch waren. Und diese Persönlichkeit, die schätzen wir. Nur wir müssen eben sagen, ist das vom dem Auftritt, wie Sie sich hier heute präsentiert haben, geeignet für die Bundespolizei. Dass dieser Eindruck, der kann beim nächsten Mal ein ganz anderer sein, aber es ist eine Momentaufnahme und darüber muss sich jeder im Klaren sein.
Andreas, du hattest, glaube ich, auch in einem unseren Vorgesprächen gesagt, es ist jetzt nicht immer nur so theoretische Fragen, die man in so einem Gespräch auch abprüft, sondern du hast da mal so dieses Wort Rollenspiel fallen lassen. Also das kann unter Umständen auch mal vorkommen.
Ja, also man kann die Bewerberin oder den Bewerber in eine bestimmte Situation reinbringen, die im Polizeiberuf auf sie zukommen kann. Und dann soll sie mal erzählen, wie sie reagieren würde. Ein Beispiel, dann sage ich dann zu der Bewerberin oder Bewerber, dann sind wir halt mal per Du während des Rollenspiels. Das ist für manche auch eine Hürde, dann überhaupt der Kommission zu sagen Du. Die bleiben dann meistens beim Sie und dann sage ich, nee, so als wenn wir jetzt schon jahrelang zusammen Streife wären und wir kommen gemeinsam zum Dienst. Und wir sollen unsere motorisierte Streife, also mit dem Fahrzeug, sollen wir jetzt entlang von den Bahnschienen fahren. Und du stellst fest, dass ich so ein bisschen nach Alkohol rieche. Wie reagierst du? So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dann die Reaktionen sind. Und man versucht natürlich dann immer so ein bisschen zu provozieren. Was? Du willst das dem DGL, dem Dienstgruppenleiter melden? Na, dann werde ich dir aber eine schlechte Bewertung geben oder sonst irgendwas. Ja, und dann versucht man eben zu gucken, wie reagieren die. Mhm. Ja, oder komm, nächstes Mal nehme ich dich mit auf die Feier und dann trinken wir gemeinsam einen. Und es steht ja hier bei mir Polizei drauf, mich hält ja keiner an oder sonst irgendwas. Also ich versuche dann schon bewusst dann auch zu provozieren und zu gucken, wie der oder diejenige reagiert. Aber es gibt nicht immer ein Rollenspiel, also nicht, dass das falsch verstanden wird, sondern das ist halt nochmal eine zusätzliche Option, die man reinbringen kann.
Es ist ja auch interessant, also es gibt ja auch viele Arbeitgeber, die spielen mit ihren Bewerbern Monopoly oder Siedler von Catan. Du hast es jetzt mit dem Rollenspiel angesprochen, man lernt ja auch ganz viel über die Persönlichkeit, wenn man eben mal sie aus in eine andere Situation einfach hineinwirft. Ja.
Ja.
Wie würdest du sagen, spielt es tatsächlich in dem Gespräch tatsächlich mehr eine Rolle, wie man auftritt, oder eher spielt es mehr eine Rolle, was man wirklich inhaltlich bringt? Also es kann ja sein, das ist ein Bewerber, der hat vielleicht 100 oder 90% aller Fragen, alle Allgemeinwissensfragen richtig beantwortet, der konnte dir alle Bereiche der Bundespolizei vorbieten, aber der saß vor dir da wie ein eingesenkter Kartoffelsack dort drauf. Ist es doch vielleicht auch wichtig, wie man auftritt?
Ja, natürlich. Es waren jetzt zwei Fragen. Also einmal die Frage nach dem Rollenspiel. Wie reagiert da jemand? Wichtig ist erstmal, dass überhaupt jemand reagiert. Und es muss ja nicht immer die 100% Lösung sein. Aber wichtig ist, dass man dann eben erkennt, dass da irgendwo ein Fehlverhalten ist. Und natürlich, man ist ja nicht bei uns in der Behörde drin, man weiß die ganzen Verfahrenswege, aber man hat ja einen gesunden Menschenverstand. Und nach dem sollte man reagieren. Und dann sollte man dann, auch wenn man provoziert wird, davon vielleicht nicht abweichen. Die andere Frage, wenn einer im Bewerbergespräch, ganz krass gesagt, ich frage ihn, der guckt die ganze Zeit nur auf den Tisch und guckt mich hinter einem an. Das werde ich spätestens nach 5 Minuten werde ich das abstellen, wenn es überhaupt so lange dauert, und werde fragen, warum er ein Problem hat, die Kommission anzugucken. Ja? Oder auch wenn jemand da so lässig da im Stuhl drin sitzen würde, so nach hinten gefläht, die Beine verschränkt, auch da werde ich jemanden drauf ansprechen und werde dann dem oder denjenigen schon sagen, wo wir uns hier befinden. Also das ist nun mal ein Interview, ein Bewerbergespräch, und das ist wichtig und das darf man nicht auf die Schulter nehmen, leichte Schulter nehmen, man muss Respekt davor haben, aber Angst darf man jetzt natürlich auch nicht davor haben.
Ich war in der Vergangenheit auch ab und zu in so Auswahlverfahren, Auswahlkommissionen mit dabei, und da kann ich mich noch genau an eine Bewerberin erinnern, und Simon, du hast gerade so ein bisschen angesprochen, das war wirklich so eine kleine, zierliche Person, die mit leiser Stimme immer zu uns als Auswahlkommission gesprochen haben. Und dann haben wir uns tatsächlich mal, oder haben wir ihr die Aufgabe gestellt, sie soll aufstehen und ganz laut Stopp Polizei rufen. Also durchaus eine Situation, die einem ja im normalen Dienstalltag mal passieren kann. Und das war super. Also die hat das richtig gut gemacht, hat das auch geschafft, und danach hat man so richtig gemerkt, irgendwie war das so die Handbremse, die man gelöst hat. Und das Interview lief danach super und sie war gefühlt so eine ganz andere Person, weil irgendwie war so ein Ballast weg von ihr gefallen. Aber das sind, glaube ich, auch so Situationen, wo man sich auch fragen muss, die Frage habe ich mir persönlich immer gestellt, der oder diejenige, die vor mir gerade sitzt, wäre das jemand, mit dem ich persönlich Streife laufen wollte, könnte? Also da geht es gar nicht mehr unbedingt um die Person, ob man sich jetzt auf menschlicher Ebene versteht, sondern ob der oder diejenige geeignet ist, tatsächlich auch in extremen Situationen, die man ja ab und zu tatsächlich auch hat im Dienstalltag, ob die fähig wäre, die Aufgaben eines Bundespolizisten, einer Bundespolizistin zu erledigen.
Aber es ist ja also so, Andreas, ich bin vielleicht 15. Ja? Also ich glaube, ich habe mit 14 noch Mickey Mouse gelesen damals. So, ich bin jetzt 15 und muss jetzt gucken, dass ich irgendwie eine Ausbildung kriege, weil mit 16 gehe ich von der Schule. Das ist doch auch immer, achtet ihr da auch drauf, dass, du hast es ja eigentlich vorher auch schon angesprochen, dass ja ein Mensch vor euch sitzt, der gerade auch in einer wahnsinnigen Entwicklungsphase noch steckt. Also wie schaust du darauf, ob derjenige Potenzial noch hat, sich weiterzuentwickeln, das vielleicht noch gar nicht so in dieser halben Stunde hervortritt? Woran erkennst du vielleicht, dass da vielleicht doch viel Potenzial in dieser Person noch drinsteckt?
Natürlich ist es wichtig, dass ich mich im Vorfeld mit jedem Bewerberin, Bewerber auseinandersetze, dass ich mir die Akte entsprechend angucke, dass ich die auch studiere, dass ich mir so viel wie möglich Informationen über die Person hole, damit ich entsprechend auch Fragen stellen kann. Das ist was anderes, du hast gerade angesprochen, ob jemand 15 ist oder jemand schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, mitten im Leben steht. Wir haben ja auch Bewerber, die Mitte 20 sind und schon vieles auch erlebt haben. Denen kann ich ganz andere Fragen stellen. Und da muss ich natürlich entsprechend das Niveau anpassen. Das ist auch so Vorbereitung, Empathie, wie ich dir gesagt habe. Ich muss auf die Bewerber eingehen oder auf die Bewerberin. Und Situation, also Daniel hat es eben nochmal beschrieben gehabt, dieses Beispiel, was er gebracht hat, das ist eben so, ich reagiere auf eine bestimmte Situation, wenn ich merke, ein Bewerber oder eine Bewerberin hängt. Oder mir fehlt irgendwas noch, um zu sagen, okay, bis jetzt würde ich sagen, nee, das reicht noch nicht. Und dann gebe ich eben die Situation wie, stehen Sie mal bitte auf, rufen Sie mal. Und dann kommt auf einmal was und dann sage ich, jo, das passt.
Ja. Okay, und dann also Empathie, hast du gerade angesprochen, ganz zum Schluss, das Gespräch neigt sich dem Ende zu, ihr setzt euch ja dann danach nochmal zusammen und beratet auch zu dritt nochmal drüber, weil jeder hat vielleicht doch auch einen anderen Eindruck bekommen und dann liegen ja eigentlich Freud und Leid so ganz nah beieinander, also du hast dann die Aufgabe als Prüfungsvorsitzender doch dann auch zur der Bewerberin, Bewerber individuell hinzugehen und eigentlich eher die frohe Kunde zu verkünden, das bedeutet, die rasten vor Freude aus, dass sie es wirklich vielleicht geschafft haben und eben auch zu den Bewerberinnen und Bewerbern hinzugehen und sagen, das, also es hat wirklich nicht gereicht. Wie machst du das?
Ja, also wenn wir uns beraten haben und das Ergebnis feststeht, dann spanne ich auch keinen auf die Folter. Also wenn die dann reinkommen, ich bin kein Freund davon zu sagen, wir haben sich gefühlt, was war gut, was war schlecht oder sonst irgendwas. Ich sage lieber gleich das Ergebnis, auch auf die Gefahren, dass man dann sofort enttäuscht ist oder sofort himmelhoch jauchzend ist. Aber ich finde, jeder hat das Recht, so schnell als möglich das Ergebnis zu erfahren. Gibt es bestimmt auch andere oder jemand, der das anders sieht. Aber ich bevorzuge eben diese Variante und erläutere dann, warum und weshalb wir zu dieser bestimmten Bewertung gekommen sind. Mhm. Also wenn jemand durchgefallen ist, dann natürlich nicht auf dem Weg dorthin, wenn sie sich wieder die Person Platz nimmt, dann sagen, na, sie sind durchgefallen und ja, das war es jetzt für sie und ja, das, was sie gemacht haben, das war nicht toll und jetzt können sie wieder gehen. Das wird niemals passieren. Also man versucht dann entsprechend mit dem gewissen Fingerspitzengefühl dann das auch transparent zu machen und warum man zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist. Das ist auch manchmal ist es vom Typ her abhängig. Also ich will nicht sagen, dass es auch andere Situationen gibt, wo man das Ergebnis nicht gleich bekannt gibt. Beispielsweise, du hattest eben gesagt, jemand ist besonders selbstsicher aufgetreten. Und da habe ich vielleicht nochmal die Möglichkeit, ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen, dann schon nochmal zu sagen, also das und das ist uns aufgefallen, aber es hat trotzdem gereicht.
Hängen dir da auch mal Sachen nach abends und denk nochmal drüber nach? Also es ist ja natürlich schon eine Lebensentscheidung, die da auch getroffen wird. Oder bist du tatsächlich so selbstsicher, auch mit der Kommission, die um dich drumherum ist und sagt, nein, also ich kann auch wirklich jede Entscheidung, die ich da treffe, ich habe da eine Verantwortung auch gegenüber der Behörde. Es kann nicht jeder Bundespolizistin und Bundespolizist werden. Ich bin mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, bin ich d'accord mit allem.
Genau, ja. Natürlich, über das eine oder andere denkt man auch nach so einem Gespräch drüber nach. Insbesondere, wenn es darum ging, der oder diejenige hat es nicht geschafft und es war wirklich dann knapp oder sowas, dann stellt man sich schon die Frage, gab es vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit oder ist es vielleicht doch besser? Dass ich jetzt eine Entscheidung, die ich getroffen habe oder innerhalb der Kommission getroffen habe, dass ich die bereue, das würde ich nicht sagen, aber man macht sich natürlich schon Gedanken und man lernt natürlich auch. Also es ist, wie du sagst, einmal muss man ja einem jungen Menschen dann möglicherweise sagen, dass es nicht gereicht hat, weil man eben auch dann auch Verantwortung für die Behörde hat. Das ist eben so.
Wirst du in deinem Dienstalltag, wenn du vielleicht irgendwo bist ja mal zu einem Lehrgang an einer anderen Dienststelle oder was auch immer oder bist im Zug oder gibst mal deine Waffe irgendwo an einer anderen Dienststelle ab, weil du unterwegs bist, kommen da auch Kolleginnen und Kollegen auf dich zu und sprechen dich an und sagen, Mensch, du oder sie sind doch der von der Auswahlkommission.
Ja, wir haben es ja hier im Podcast erlebt. Also gut, jetzt war ich nicht der von der Auswahlkommission, sondern mit Daniel hat mich eben damit verbunden, dass ich sein erster Lehrgruppenleiter damals war. Aber auch das kommt vor, klar. Gerade wenn die jungen Menschen in Eschwege, da wo ich jetzt aktuell bin, eingestellt werden, dann läuft man sich dann auch vielleicht noch über den Weg. Oder man sieht sich, wenn die eine Ausbildung machen und dann laufen sie an einem vorbei und dann freuen sie sich, einen zu sehen. Natürlich freut sich vielleicht nicht jeder, mich zu sehen, aber das ist nun mal so.
Aber am Ende war ja die da sind, war es ja gut gelaufen.
Genau. Genau.
Ja. 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 Ich habe gerade erschrocken auf die Uhr geguckt. Also es ist ja Wahnsinn, wie schnell die Zeit verflogen ist. Aber Andreas, du hast einen, glaube ich, unglaublich guten Eindruck uns allen gegeben. Nicht nur hier in der Runde, sondern auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie so ein Auswahlgespräch stattfindet. Und ich glaube, es hat auch, und das war an der Stelle wahrscheinlich auch mal richtig wichtig, zu zeigen, dass da nicht nur böse Männer und Frauen in Uniform vor einem sitzen, sondern dass das auch alles Menschen sind und dass wir bei der Bundespolizei nun mal gute Kolleginnen und Kollegen suchen, das steht auch fest und dass wir auch nicht jeden durchfallen lassen wollen, sondern dass wir eben wirklich gute neuen Nachwuchs suchen. Und ich glaube, das Gespräch heute hier hat dann auch vielen nochmal geholfen, vielleicht die Angst vor diesem Gespräch zu nehmen. Dafür vielen, vielen lieben Dank, denn das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll von meiner Stelle auch. Und dass es wirklich eine Extremsituation ist, dieses Gespräch, das kann ich zu 100% nachvollziehen, denn ich weiß noch, wie heute, wie mein Gespräch damals in Lübeck ablief. Und das ist schon 15 Jahre, 16 Jahre her. Also insofern, das bleibt hängen, aber das soll ja auch hängen bleiben. Und wir hatten es ja angesprochen, so ein bisschen Stresskompetenz muss man dann auch zeigen. Insofern vielen, vielen lieben Dank an der Stelle von unserer Seite, dass du nochmal zu uns hier ins Podcast-Studio gekommen bist.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt und ich hoffe, ich konnte euch genügend Rede und Antwort stellen und wünsche jedem Zuhörer eine kurzweilige Podcast-Folge.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz am Ende unserer Folge. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal der Aufruf, ihr könnt gerne unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattform bewerten, ihr könnt Kommentare hinterlassen, ihr könnt unsere Social-Media-Redaktion anschreiben, falls ihr noch irgendwelche detaillierten Fragen habt. Und vielleicht, Andreas, sehen wir uns auch noch mal ein drittes Mal. Wer weiß, ich glaube, ein was kann man definitiv sagen, in der Bundespolizei kennt man sich und läuft man sich auch immer wieder über den Weg. Insofern hat es mich persönlich wieder gefreut, dich wieder zu sehen. Und mir bleibt am Ende nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend.
Egal wo ihr uns gerade hört.
Tschüss.
Macht's gut, ciao.
Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.